herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Stella Löwnig von SL Make-up and Hair und bin heute wieder wie immer da mit Dennis.
Hi Dennis. Ich bin Dennis Krischke, bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
Und außerdem haben wir eine dritte Person im Bunde heute, nämlich eine Expertin, was das Thema Blumendekoration, Brautstrauß, Kopfkranz und so weiter.
Kopfkranz.
Ja. Kopfschmuck angeht, nämlich Jill Berner. Hi Jill, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Stell dich doch mal vor.
Genau, ich bin Jill. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, Kopflegenden gegründet. Habe mich selbstständig gemacht mit meinem Hobby. Habe schon immer sehr viel mit den Händen gearbeitet und dann war der Weg zu den Blumen gar nicht mehr so weit und mache seit 5 Jahren Blumendekoration, Brautsträuße, Kopfschmuck, aber auch sozusagen die ganze Dekoration für Hochzeiten, unter anderem aber auch Setdesign, also so richtig große Blumeninstallationen und der Geschichten, genau.
Sehr cool. Du hast, glaube ich, ursprünglich mit Brautsträußen und Kopf,
genau, das
also Haarkränzen angefangen, ne?
Tatsächlich auch aus Seidenblumen am Anfang. Und dann hat mir das aber mit den echten Blumen so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich bei Blumenläden erstmal mitgearbeitet und so. Also ich habe mir das eigentlich alles selber beigebracht auch. Und dann hat sich das automatisch irgendwie vergrößert. Also die Anfragen kamen dann und ich glaube, ich habe vor 5 Jahren auch so diesen Nerv der Zeit getroffen, dass man einfach mal ein anderes Accessoire als Perlen im Haar tragen möchte. Und so kam es dann, dass der Blumenkranz irgendwie sehr erfolgreich war in dem Sinne.
Als ich angefangen habe, war das gerade so dieser große Hype, Blumen im Haar oder gleich ganze Blumenkränze zu tragen.
Ja, stimmt. Ja. Und ich glaube auch, dass ich in dem Sinne Nerv der Zeit getroffen habe, weil viele Blumenläden das halt nicht angeboten haben. Und ich mache das ja schon sehr speziell für meine Kunden. Die kommen zu mir ins Studio und wir besprechen ungefähr eine Stunde lang sehr detailliert den Brautstrauß, Blumenkranz, wir gehen auf die Wünsche ein, wie die Frisur sein wird, wie das Kleid aussieht, welche Farben. Ne? Also das ist immer schon sehr individuell und ich glaube, das ist auch das, was viele gesucht haben tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool, ja und Jill und ich und Dennis auch, wir alle kennen uns natürlich über die Arbeit, weil unsere Wege sich immer wieder kreuzen. Jill und ich haben unzählige Bräute, glaube ich, zusammen.
Mittlerweile, ja.
Gebaut, wollte ich sagen. Also zusammen erschaffen. Oder zumindest das Styling und das ganze Auftreten für sie. Und deswegen war Jill die offensichtliche Wahl für das Thema. Sehr cool. Außerdem hat Jill ein Studio mit einer Kollegin von mir.
Ja, mit Nike von Rouge Rosé.
Genau, die war ja auch schon zu Gast.
Die war auch schon zu Gast, genau. Und Christian Mantel, da haben wir zusammen ein Studio gegründet, weil wir das irgendwie schon finden, dass man einen Ort hat, wo eigentlich alles angeboten wird. Und da können sich die Brautpaare mal sehr gut inspirieren lassen. Und ja,
cool. Macht Sinn.
Das ist auf jeden Fall Goals. Hashtag Goals. Für mich auch.
Okay.
Aber ist noch nicht so weit.
Jill, magst du uns vielleicht mal erzählen, was du alles so anbietest? Also was, also generell Floristin, was ist da alles in deinem Repertoire?
Ja, also
ganz kurz Frage vorweg, du bist keine gelernte Floristin, oder?
Ich bin keine gelernte Floristin, deswegen wollte ich gerade auch einspringen.
Ich bin ja gelernt, aber nicht offiziell mit.
Ich benutze auch immer lieber, also Floristin ist immer für mich, ich glaube, das ist aber auch einfach so ein persönliches Ding. Floristin ist immer, da denke ich immer an den altbackenen Blumenladen an der Ecke so. Und deswegen hat sich so ein neuer Begriff aufgetan, Flower Artist oder Floral Artist, zu Deutsch Blumenkünstlerin.
Okay.
Und das entspricht eigentlich auch so ein bisschen mehr meiner Arbeit, weil wir das wirklich sehr individuell machen und auch eventbezogen oder dann auf das Brautpaar oder die Braut zugeschnitten. Und deswegen sage ich immer ungern Floristin. Ich weiß, das ist halt noch immer so im Munde.
Das ist bei mir genauso. Ich mag auch nicht Friseurin oder Kosmetikerin oder so genannt werden, weil das auch einfach nicht das ist, was ich mache.
Ist auch nicht mein Anspruch. Aber ich glaube, das ist auch so eine Kopfsache. Ne? Das ist ich bin jetzt nicht beleidigt, wenn jemand Floristin sagt.
Okay, aber es ist ja ein Ego-Ding. Ne?
Nein.
Also, zu Gast heute bei uns. Susanna Flora.
Flower Artist.
Ja, cool.
Nee, also Quatsch, ne? also ich biete, wie gesagt, bis von diesem kleinen Paket, was ich anbiete, also Blumenkranz, Brautstrauß und Anstecknadel, ist so dieses Paket, was viele Brautpaare wählen, wenn jetzt zum Beispiel die Location oder so schon eine Basisdekoration vor Ort anbietet, ne? oder in Brandenburg oder so eine Floristin sitzt, die das halt irgendwie macht, aber sie wollen dann ganz gerne noch was Spezielles und Besonderes haben. Das biete ich an. Und dann aber bis hin zu der kompletten Dekoration, also vom Blumenbogen, Tischfloristik, Willkommensschild dekoriere ich. Wir machen auch Willkommensschild. Also wir haben, wie gesagt, ein großes Repertoire an Rentals, also Leihzeug.
Leihgegenstände.
Leihgegenstände, ja, danke. Okay. Ja. Genau, also.
Also grundsätzlich alles, was mit Blumen zu tun hat und ein bisschen darüber hinaus.
Genau.
Alles für eine perfekte Pinterest-Hochzeit.
Ja.
Das. Hört sich so an, wenn wir jetzt auch von Blumenbögen und Taubögen und so sprechen.
Ist ein Kernelement einer Hochzeit, finde ich.
Blumen. Total, ja, voll.
Ja, also
warum
ich finde, also ich persönlich finde, dass man mit Blumen einen super guten roten Faden durch alles ziehen kann und also wenn man irgendwie Vintage-Hochzeiten oder Boho heiraten möchte, dann hat man mit den Blumen eine sehr gute Möglichkeit, das halt wieder zu spiegeln. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Posten. Ich glaube, wenn ich heirate, dann wird das auch sehr blumig.
Das ist nicht anders zu erwarten.
Ja.
Ja.
Okay.
Das möchte ich sehen dann.
Bei Hochzeiten, wie ist denn das? Wie machst du das? Also bist du eher so im Vorfeld aktiv und bereitest alles vor oder bist du tatsächlich dann auch vor Ort?
Leider tatsächlich bin ich selten vor Ort. Manchmal bin ich auch wirklich traurig darüber, aber umso mehr freue ich mich darüber, wenn mir dann die Brautpaare danach Fotos schicken, damit ich dann halt auch alles gesehen habe.
Voll.
Also ich bin schon eher im Vorfeld am Agieren. Also ich bespreche dann auch die ganze Dekoration mit dem Brautpaar vorher und dann bauen wir sozusagen, wenn die Hochzeit am Samstag ist, bauen wir dann teilweise schon Freitag auf, wenn das eine sehr große Hochzeit ist, oder dann halt am Samstagvormittag, bevor die Trauung dann stattfindet. Also wirklich eher im Vorfeld agiere ich. Ja.
Und dann hast du ein Team von Leuten, das dort vor Ort handelt, oder?
Genau, ich habe verschiedenste Freelancer. Also das unterscheidet sich immer je nach Größe der Hochzeit.
Cool.
Ja. Teilweise arbeite ich mit Wedding-Plannern auch zusammen. Also die kommen dann mit ihren Brautpaaren zu mir und dann steht ja meist schon das Dekorationskonzept, an das ich mich dann zum Beispiel mit den Blumen orientiere. Das ist auch oft der Fall, ne? Also dass das von jemand anderem nochmal unterstützt wird. Genau. Und da es ist auch immer spannend. Also es ist spannend zu sehen, wie die Brautpaare auch viel selber machen. Da unterstütze ich sie zum Beispiel auch. Bei mir kann man auch, also es gibt ja wirklich viele DIY-Hochzeiten, da kann man dann auch das Material, einfach das rohe Material an Blumen über mich beziehen, wenn es der Wunsch ist.
Ne? Interessant.
Und dann können die das selber dekorieren. Manchmal gebe ich auch so kleine Einführungskurse, wie man mit den Blumen am besten umgeht. Ne? Das ist natürlich weniger zu empfehlen, würde ich sagen, wenn man dann schon viel falsch machen kann.
Ja, das ist dann wieder
mit
die
der Haltbarkeit
Frage.
Der Blumen und sonstiges.
Ja.
Aber wenn zum Beispiel, also ich hatte das schon echt öfter, dass in Brandenburg da war dann kein Florist vor Ort. Das Budget war klein, dann sage ich dann auch immer, okay, pass auf, ich komme nicht, ne? Aber ihr könnt euch die Blumen selber bei mir holen und ich weise euch so ein bisschen ein oder so. Das gibt's auch.
Das ist wieder das altbekannte Thema von Geld sparen versus Nerven sparen.
Genau.
Und Zeit sparen.
Das sage ich, ja. Das ist immer jeder meint selber, also jeder kann das selber für sich entscheiden.
Ja, aber es ist ja cool, dass du das anbietest, wenn es Leute gibt, die deinen Stil mögen und deinen Sinn für Ästhetik vielleicht. Und das aber einfach aus Gründen nicht möglich ist, dich zu engagieren, ist so super.
Ja, also machst dann richtig Workshops, ja? Kann man es so nennen oder nur so eine leichte Einführung?
Naja, also in dem Sinne mache ich eher eine leichte Einführung, aber sonst mache ich ja auch viele Workshops an sich, ne? Also dass ich Blumenkranz-Workshops mache oder Junggesellenabschiede, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen.
Ja,
ne? Das
stimmt,
mache ich ja eigentlich auch ziemlich groß, dass ich da auch auf Hochzeiten selber Workshops mache. Das ist auch immer ein schönes, eine schöne Alternative irgendwie für die Gäste, ne? Dann können sie was, haben sie eine Bespaßung, während das Paar vielleicht beim Paar-Shooting ist oder so.
Ja, coole Idee.
Das hatte ich auch mal. Genau, da haben sie jemanden kommen lassen, der für die Kinder dann auch einen Blumenkranz-Workshop gemacht hat, weil die Trauung erst relativ spät am Nachmittag war und die erste Hälfte des Tages war sozusagen frei, war kein Programm.
Oh.
Und die Leute, die eben keine Lust hatten, irgendwie spazieren zu gehen oder sich die Gegend anzugucken oder was auch immer, konnten teilnehmen an so einem Blumenkranz-Workshop und haben die dann teilweise auch getragen hinterher zur Hochzeit.
Sieht auch immer sehr schön
super süß.
Auf den Fotos aus.
Ja, voll die schöne
Idee. Ja, ist richtig.
Cool.
Genau. Super.
Okay, dann steigen wir mal ein bisschen mehr ins Thema ein, würde ich sagen.
Mhm.
Es gibt ja nur wirklich die verschiedensten Blumen. Hier spricht der Blumenexperte. Also grüne, gelbe. Nein, also war ein Spaß. Gibt es so einen kleinen Leitfaden, welche Blumen man vielleicht wo benutzt? Also vielleicht für welchen Dekobereich? Oder gibt es Blumen, die du besonders empfehlen kannst? Und Blumen, wo du sagst, oh, hier muss man vorsichtig sein? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Vielleicht schaffst du es dir irgendwie so ein bisschen einzugrenzen.
Also tendenziell können wir das ja auch saisonal betrachten. Ne? Also Pfingstrosen gibt es nur zur Pfingstzeit, also und dann irgendwann nicht mehr. Es gibt auch Paare, die sich extra ihre Hochzeit legen, um Pfingstrosen in ihrer Hochzeit zu sehen.
Hör ich auch immer wieder. Ja. Das ist anscheinend ein sehr hoher Stellenwert, die Pfingstrosen.
Die sehen halt mega geil aus.
Ja, im Sommer, im Hochsommer ist jetzt gerade Dahlienzeit. Da muss ich aber sagen, die sind sehr, sehr sensibel. Also da muss man schon ein bisschen achten drauf. Und es ist ein bisschen, also ich würde es, glaube ich, eher saisonal betrachten, dass ich dann gucke, weil es macht für mich auch häufig keinen Sinn, eine Blume im Winter, die sonst im Frühling ist, dann im Winter zu holen. Also ich sage immer, überall ist Sommer, du kriegst eigentlich überall auf der Welt, bekommst du die Blume, die du möchtest, dann ist sie natürlich dementsprechend auch teurer. Deswegen arbeite ich immer gerne mit saisonalen Blumen, auch einfach aus der von der Umwelt her. Ne? Also das ist umweltschonender, sagen wir es mal so. Aber ich würde sagen, was jetzt speziell den Brautstrauß und den Blumenkranz betrifft, da muss man halt schon schauen, dass ich andere Blumen verwende. Also den Blumenkranz, den binde ich halt so, dass die Blume ohne Wasser klarkommen muss. Ne? Das heißt, ich kann da nur eine begrenzte Anzahl an Blumen verwenden, die halt sehr, sehr robust sind oder sehr lange ohne Wasser aushalten.
Ja. Was sind das für welche zum Beispiel?
Also ich arbeite immer eine Kombination zwischen Frisch- und Trockenblumen zum Beispiel. Also ich habe ja ganz oft, ich meine, du kennst meine Arbeit, da sind zum Beispiel Strohblumen ganz oft drin oder Limonium, Schleierkraut benutze ich, kleine Getreidespitzen oder Ehren, wenn es so zum Beispiel auch eine Scheunenhochzeit ist. Also das ist immer so sehr individuell, ne? Also und dann gepaart mit Spreenelken, Spreerosen. Das sind so alles so Blüten, die es länger ohne Wasser aushalten. Und ich würde jetzt zum Beispiel niemals eine Kamille in den Kranz einarbeiten, weil die halt innerhalb von einer halben Stunde schlapp macht.
Ach krass.
Okay. Deswegen würde ich da dann zum Beispiel auf eine künstliche oder eine getrocknete Blüte ausweichen. Also es gibt zum Beispiel wunderschöne kleine Seidenblumen, die so ein bisschen aussehen wie Kamille, also ähnlich wie Kamille sind. Oder es gibt so kleine Kamilleknospen, auch verwandt von der Kamille, die gibt's dann getrocknet. Also ne, ich versuche immer einen Weg zu finden, dass der Kranz zum Beispiel sehr, sehr natürlich und echt aussieht und jetzt nicht, ne, weil viele haben sehr viel Angst vor Seidenblumen und den nehme ich immer die Angst, weil es halt in der Kombination mit Trockenblumen, Frischblumen und Seidenblumen halt trotzdem sehr, sehr echt aussieht. Also ich verwende sozusagen eigentlich ein Around.
Warum haben die Leute Angst davor?
Weil es halt noch, also weil ich glaube, das ist in den Köpfen von den Menschen immer noch drin.
Die haben die 1-Euro-Blumen von Teddy im Kopf.
Ja, Seide, okay. Plastik, also ich sag
dieses, was so flattert am Rand,
weil es einfach auch schöner klingt. Ja. Ne? Natürlich sind sie aus Kunststoff gemacht und natürlich im direkten Vergleich zu frischen Blumen sind sie künstlicher. Aber ich habe mittlerweile schon sehr viele Bräute, die Seidenblumensträuße auch einfach nehmen, weil sie den danach behalten wollen. Also das finde ich auch immer sehr, ne? Also sehr spannend.
Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Es ist auch so, dass ich so oft so schöne Sträuße oder die Bräute sich so schöne Sträuße besorgen, dass sie die nicht mal mehr werfen wollen abends.
Ja, dafür gibt es ja den Wurfstrauß.
Genau. Meistens haben die zwei. Oder nicht meistens,
aber manchmal. Darauf wollte ich gerade noch hinaus.
Der ist dann noch ein bisschen kleiner, damit die Person nicht gleich erschlägt, falls sie mal nicht mit den Händen, sondern mit der Stirn gefangen wird. Ne?
Ja.
Gibt es Blumen, die du unbedingt empfehlen würdest für einen Brautstrauß? Ist auch individuell, ne?
Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, je nach Thema, je nach Stil der Hochzeit, also es kommen wirklich manche Bräute an. Jetzt hatte ich auch wieder eine, die hat gesagt, sie heiratet in der Ostsee und sie lieben so diesen Meeresflair. Und dann habe ich halt kleine Perlmuttmuscheln in den Strauß mit eingearbeitet. Es ist immer wirklich so, mir fällt dann auch immer zu jeder Braut irgendwie was ein, was dann speziell passt. Oder Federn sind ein ganz großes Thema. Oder dann habe ich jetzt auch eine, die hat so ein bisschen im Festival-Look geheiratet. Die hat dann irgendwie kleine Pompons noch in den Strauß mit reinbekommen. Cool. Und so, also so, das ist immer, also wie gesagt, für mich ist der Strauß und der Kranz immer ein Accessoire, was genauso wichtig ist wie das Kleid oder die Frisur oder die Schuhe. Ich glaube, dass, wie gesagt, denke ich, dass viele das unterschätzt haben, wie wichtig eigentlich auch so dieses Accessoire ist. Deswegen erfährt es in meiner Arbeit immer sehr, ja, ja, sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn es jetzt sozusagen um die Tischfloristik und so geht, versuche ich das natürlich auch immer wieder aufzugreifen. Ne? Wenn ich jetzt Federn im Brautstrauß verwende, würde ich auch Federn im Gesteck zum Beispiel ein bisschen verwenden oder so. Das ist, dass sich da immer so ein roter Faden ergibt.
Was ich bei dir immer cool fand, ist auch, dass du manchmal kleine Teile vom Strauß ansprühst, ne? Oder mit so Metallicfarben und so. Finde ich persönlich so rein ästhetisch immer voll ansprechend.
Ja. Ja. Ja, genau, sowas mache ich. Oder was ich auch immer super schön finde, ist, meine Bräute bringen mir dann immer so ein bisschen, falls das Kleid gekürzt wird, ein bisschen Stoff mit. Ah. Und dann mache ich das sozusagen um den Brautstrauß unten rum. Wenn die zum Beispiel eine besondere Spitze haben, dann mache ich die, schneide ich immer aufwendig die Applikation von der Spitze aus und binde, ne, und befestige sie dann an den Band noch und so eine Sache. Also das sind.
Da kommt der Artist in dir durch.
Ja, ja.
Der Floral Artist. Ja, sehr cool. Ja. Ja, das sind halt die kleinen Details. Die ist dann von 95% zu 100% heben.
Deswegen ist deine Frage, ne, deine Anfangsfrage etwas schwierig zu sagen, welche Blume sich jetzt für was genau eignet. Da es halt erstens saisonal sehr schwierig ist und sich unterscheidet. Und dann halt auch immer je nach, wo heiratet man ganz weit weg, müssen die Blumen sehr, sehr haltbar sein oder heiraten sie um die Ecke und sie wollen auf jeden Fall irgendwie Mohnblumen zum Beispiel, die sind super sensibel, die halten definitiv
sind diese einen roten, Tag. Ne?
Ja, oder es sind
so ganz feine,
pastellige, wie Papier sehen die so eigentlich aus. Und wenn man, ich liebe diese Blumen auch, aber man weiß, die halten wirklich nur 1 bis 2 Tage. So, das macht dann halt, ne? Hm. Ich würde sie halt nicht empfehlen, wenn sie sagen, sie heiraten irgendwo 5 Stunden entfernt, die müssen noch die Autofahrt überleben und den nächsten Tag und sie würden es gerne auch den Gästen als Geschenk weiter mitgeben. Ne? Hm. Also das ist so. Deswegen ist es immer so, ich weiß, es ist immer doof, bei allen Hochzeiten sagt man, ja, ist immer alles individuell, aber es ist irgendwie auch so. Ne? Genau.
Die Frage bekomme ich ja auch immer wieder, welche, also wenn ich Bräute habe, die Blumen oder Blätter oder irgendwas im Haar tragen wollen, anstatt ein Glitzer oder ein Perlenhaarschmuck. Das ist die Frage Nummer 1, welche ich da dann empfehlen kann, welche sich gut halten und wie viele und wie, wo, was und kann ich die besorgen? Dann sage ich immer, ich arbeite dir die ein und alles andere fragst du bitte deine Floristin, weil ich da einfach nicht den Überblick habe. In der gleichen Form wie jemand, der jeden Tag mit Blumen arbeitet. Ne? Mhm. Ich sage immer, Schleierkraut ist gut, welkt nicht, sieht süß aus. Ja. Rosen, wenn du unbedingt möchtest, bitte keine riesen Rosenköpfe, weil die unglaublich schwer sind. Das ist ganz schwer, die dann fest ins Haar zu installieren. Mhm. Besonders wenn dann nach den Glückwünschen alle die Leute umarmen und dann kennt man das ja. Irgendein Ärmel bleibt da
der
hängen.
Der Stiel alleine ist ja schon so dick. Da kann man mit der Haarklammer ja auch schwer durch.
Ja, oder? Ich spieß die mal auf.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob das schlecht ist für die Blume, aber.
Ich finde generell so Blumen im Haar außerhalb von dem Thema Kranz schwierig.
Echt? Nee, ich finde, das kann super schön aussehen.
Ja?
Ja, total.
Ich hab's. Also ich,
das kann richtig besonders aussehen.
Ich finde es schwierig.
Hm.
Kommt natürlich auch die Frisur an. Also. Weil es ganz oft mir nicht gefallen hat einfach.
Okay, weil es
also
so groß
rein vom Look her
nicht funktioniert hat einfach. Hm. Ja. Vielleicht lag es dann auch an der Frisur und es hat einfach nicht gepasst oder so. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich kann dir aber sagen, was mir gefällt und was nicht.
Hm.
Und das fand ich so, sah nicht gut aus.
Ich finde es halt schwierig, wenn die Frisur viel zu glatt ist. Also sehr gemacht und sehr ordentlich. Und dann so ein bisschen ein auf Boho-Wildblumen da drin sind. Durcheinander. Ja. 5 verschiedene Arten, 5 verschiedene Farben, hier noch ein Kraut.
Aber warum nicht einfach ein Kranz?
Ein Kranz ist halt viel größer, ne?
Ja, ja, man kann ja auch einen ganz schmalen Kranz machen.
Ja, trotzdem, aber du siehst ihn trotzdem von vorne und von der Seite und es hat trotzdem sehr stark diesen Boho-Charakter, finde ich. Ja. Und wenn man das nicht möchte, aber trotzdem ein bisschen Blume.
Also ich mache ganz oft so kleine Einsteckkämme, die mache ich dann auch schon fertig. Ist vielleicht auch manchmal hilfreicher, als das mit einzelnen Blüten zu machen. Weil wir dann auch direkt die Strecke ausmessen, so, ne? Die können das dann alles ranhalten und so. Oder ich mache tatsächlich auch so asymmetrische Kränze, wo dann so kleine Lücken drin sind, wo man dann mit den Haaren, sieht man jetzt nicht meine Gestik, mit den Haaren rüber, genau in der Lücke, ne? Also gerade auch wirklich abgestimmt auf den Stylisten, was die für Frisuren machen werden. Also wenn die jetzt von der Seite irgendwas geflochten haben und so, ne? Also das ist,
super.
Deswegen empfehle ich eigentlich auch immer, ne, als, dass man das eher nach dem Probetermin macht, ne? Wenn man schon eine Vorstellung hat, wie die Frisur sein wird.
Dann können sie dir vielleicht Bilder zeigen.
Genau.
Und das du sagst, nee, dann arbeiten wir das lieber halt hier ein oder da.
Genau. Oder es gibt auch Halbkränze und so. Also es gibt eigentlich alle Formen.
Ein Halbkranz
ist sozusagen eigentlich so ein kleines Stück Kranz, was mit so kleinen Schlaufen versehen ist, wo man dann mit den Haarnadeln,
ach so, okay, dann steckt man die so fest.
Von mir. So kann man dann feststecken, ne?
Genau.
Also wie gesagt, immer sehr individuell auf die Frisur abgestimmt.
Ja.
Weil, wie gesagt, viele wollen halt nicht komplett einen Kranz und das ist denen dann auch manchmal.
Aber das ist schon sehr auffällig, ne? Ja. Das ist schon so auf jeden Fall, das ist kein, fast kein Accessoire mehr. Das ist fast schon so ein Hauptteil, wenn das wirklich auch auffällt von den Farben her und so. Und es muss ja auch zum Kleid passen. Ich finde, es gibt auch, nicht jedes Kleid gibt das her, dass man einen kompletten Kranz trägt und so ein paar einzelne Blüten sehen aber vielleicht doch ganz schön aus, ne?
Okay.
Ja. Ist einfach, ja.
Ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren und ich freue mich auch, wenn die, also für mich ist immer wichtig, dass die Braut in dem Fall oder der Bräutigam, der es im Haar hat.
ja, hast du schon auch, viele Bräutigam gehabt mit
Rosen? Nee, aber you never know. Heutzutage ist alles möglich und auch erlaubt. Also wenn die sich hübsch fühlen, dann bin ich auch happy damit. So,
das ist ja, das cool. Sieht man ja auch an den Fotos gleich.
Und es ist aber auch krasse Typfrage, einfach muss man ganz klar sagen. Also ich bin allgemein auch nicht der allergrößte Fan von zum Beispiel Rosenblüten im Haar, hatte aber dieses Jahr eine Braut und die war an sich sehr klassisch und elegant und ruhig und gefasst irgendwie. Und zu ihr hat es einfach gepasst. Also da hätte so ein wildes, blütiges Durcheinander gar nicht dazu gepasst. Und zu dem Kleid auch, das war sehr klare Linien, sehr schön elegant und mit feinen Applikationen. Das war im Gesamtbild super schön. Auch wenn ich genau diesen Haarschmuck nicht an 90% meiner Bräute gesehen hätte. Aber bei ihr war es super.
Wie stehst du denn eigentlich zu Anstecknadeln?
Bei Männern?
Ja, es gibt es gibt immer mal wieder Bräute zwischen. Ich würde schon sagen, 80% der Braut Männer, ne, Bräutigam.
Ja, haben wir auch schon versucht zu klären.
Ja.
Bräutigamme.
Bräutigamme,
würde ich sagen, oder?
Haben schon eine Anstecknadel, weil ich das persönlich sehr schön finde, auch auf den Fotos und so. Aber es gibt immer mal wieder Bräute, die dann zur Besprechung kommen und sagen, nee, mein Mann möchte das nicht oder mein Verlobter möchte das nicht.
Vielleicht. Also ich finde es super cool. Ja. Ich finde es ein super Accessoire. Sieht doch einfach schön aus. Also vorausgesetzt, der Anstecker sieht cool aus. Ich habe da auch schon die größten Fails erlebt, dass die halt nach 3 Stunden völlig hingen. So, da war dann einfach das falsche Material eingearbeitet. Würde ich mal sagen, weil einfach darf nicht so schnell passieren. Und sonst finde ich das super feierlich. Ich bin eh so, was so Kleidung angeht, auch beim Bräutigam, finde ich, wenn es schon schick und klassisch ist, gefällt mir das sehr gut. Das darf ruhig sein. Also muss jetzt nicht unbedingt ein Dreiteiler sein und nicht auch unbedingt ein Plastron oder so. Aber eine schöne Schleife und irgendwie ein schöner Anzug und dann sowas dazu, finde ich schon cool. Also man kann der Veranstaltung schon damit die nötige Würde auch verleihen, so kleidungstechnisch. Würde ich also jedem Bräutigam, wenn er mich fragen würde, dazu raten, sowas mit dazu zu nehmen. Ja, aber wo wir jetzt gerade beim Thema sind, da haben wir wieder das Thema Haltbarkeit angesprochen.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon, also jetzt gerade wieder nicht ganz so schlimm, aber wir hatten ja schon einen sehr heißen Sommer.
Ja.
Was würdest du denn sagen, worauf muss man denn da achten?
Also auf jeden Fall, was meine Arbeit betrifft, ich gehe immer donnerstags zum Beispiel frisch auf den Blumengroßmarkt. Das heißt, meine Blumen sind wirklich frisch. Ich arbeite sie dann halt so ein und so kurz davor, dass es halt machbar ist. Ne? Also zum Beispiel ein Brautstrauß, wenn der am Samstag abgeholt wird, würde ich den erst Freitagabend binden oder den Kranz zum Beispiel. Also der Kranz ist fast noch wichtiger als der Brautstrauß. Ne? Der kommt dann auch in den Kühlschrank, das ist ein Tipp. Es gibt auch immer, sage ich dann auch immer den Brautpaaren kurz bevor das Styling anfängt, dass der immer noch im Kühlschrank liegt, auch die Anstecknadel zum Beispiel. Das ist so ein kleiner Tipp. Also Blumen mögen es bei 7 Grad am liebsten.
Okay.
So, genau. Und das ist halt das Problem mit der Hitze momentan auch. Ne? Also deswegen sind gerade zum Beispiel, jetzt ist gerade die Hauptzeit von Dahlien. Und Dahlien sind aber, was die Haltbarkeit bei Hitze angeht, sehr, sehr sensibel. Da müssen wir dann als Floristen auch immer gucken, was wir dann machen. Ne? Also manchmal muss ich dann auch nochmal am nächsten Tag nochmal zum Blumengroßmarkt und dann nochmal neue kaufen oder so, wenn ich mir unsicher bin. Oder ich würde dann den Einkauf zum Beispiel trennen. Dass ich dann sage, ich hole die Robusten an dem Donnerstag und dann bereite ich soweit vor und gehe dann nochmal irgendwie und hole die frisch, damit ich weiß, hundertprozentig ich ruhig schlafen kann, dass das alles frisch ist und auch lange hält. Das ist was, wenn die Brautpaare das so zum Beispiel selber machen, dann ist das sozusagen deren eigenes Risiko. Ne? Bei mir haben sie immer die Garantie, dass das dann hält. So.
Okay. Und auch über den Tag, ja? Also ein Strauß mit Dahlien drin, der schafft es dann tatsächlich.
Das ist dann halt immer die Sache, wie du mit dem Strauß umgehst. Ne? Ich kenne das Paar-Shooting, das dauert dann und so, aber ich empfehle meinen Brautpaaren auch immer, dass sie dann irgendwie zwischendurch mal gucken, dass der Brautstrauß wieder Wasser bekommt. Ne? Weil natürlich, wenn du den ganzen Tag einen Strauß ohne Wasser hältst, liegen lässt irgendwo oder so, dann sieht er dementsprechend am Ende des Tages natürlich auch aus.
Ja.
Aber das ist, das habe ich dann auch nicht mehr unter Kontrolle. Aber das, ich würde schon ich arbeite da ja noch mit, also ein momentan. Also das ist jetzt nicht so, dass das, ne, es sind ja jetzt keine 40 Grad oder so, das ist schon machbar. Aber man muss halt wissen, dass es jetzt kein Strauß, der noch eine Woche hält oder so, ne? Mhm. Aber dafür gibt es super schöne Farben und Variationen von Dahlien, ne? Das ist immer so eine Abwegigkeit.
Hören da ja. die Leute auf dich, wenn du das im Vorgespräch denen erklärst und sagst, Leute, es ist aber so, wenn ihr Mitte Juli heiraten wollt, dann wird es vermutlich sehr, sehr heiß werden und diese Blumen würde ich euch nicht empfehlen, auch wenn ihr die unbedingt wollt. Nehmen die da deine Tipps an oder sagen die dann nur?
Ja, teilweise schon. Also ich hatte jetzt ein Brautpaar, die wollten halt unbedingt, also ich bin jetzt auch schon ein Freund davon, irgendwie dem Brautpaar sozusagen in Hinsicht entgegenzukommen, dass das Budget halt, wenn das knapp ist oder so, ne, oder wenn sie einsparen wollen, dann manchmal wird halt die Traublumen werden dann recycelt für das Dinner, ne? Und das ist dann manchmal, das ist machbar, mhm. aber ich sag halt immer, ich sag euch das jetzt, dass wenn es heiß wird, 35 Grad oder irgendwie mehr und die Blumen die ganze Zeit während der Trauung draußen stehen, dann kann das Risiko bestehen, dass sie abends für das Dinner auf dem Tisch deiner Gäste nicht mehr so schön aussehen.
Ja, und ich denke auch, das, wenn man da immer noch mal dran rumfummelt, ne? Man muss die auch wieder abbinden oder.
Das ist halt immer so eine Risikosache, würde ich sagen. Also ich sag das meinen Paaren und jetzt zum Beispiel das Paar im Juli, da war es auch sehr heiß, die haben dann halt auch auf das Risiko sozusagen, also die haben auf mich gehört und haben sich dann halt zwei extra Bouquets bestellt für die Trauung. Okay. Die wollten das Risiko halt nicht so gerne eingehen. Das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
Hatten wir auch schon mal angeschnitten in einer der letzten Folgen, die Problematik in Anführungsstrichen, dass wenn man an verschiedenen Stationen sozusagen ist, den Hochzeitstag über und aber überall dieses gestreamlinete gleiche Design haben möchte, wo natürlich Blumen eine essentielle Rolle spielen, dass man sich darauf einstellen muss, dass man entweder sehr viel mehr Blumen kaufen muss, angenommen erst möchte man in der Kirche, dass die Bänke vielleicht damit geschmückt sind oder dass ein Strauß vorne auf dem Tisch steht oder auf dem Altar, auf dem Tisch. Und man möchte aber die gleiche Art der Deko natürlich dann viel umfangreicher noch an der Location haben, wo auch die Feier stattfindet und vielleicht auf den Tischen. Oder man hat einen Traubogen, der sehr umfangreich geschmückt ist und möchte die gleichen Blumen auf dem Dinnertisch später. Ja. Dass man entweder damit rechnen muss, dass die Materialkosten viel höher werden oder die Personalkosten, weil dann vielleicht jemand da sein muss, der das transportiert und abbaut und aufbaut und so weiter. Ja. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du auf jeden Fall richtig. Wobei ich, wie gesagt, immer auch ein Freund von diesem Recyceln bin. Also wenn es zum Beispiel eine freie Trauung gibt, die dann irgendwann um 1 ist oder um 12 oder so, ne, dann nehmen die zum Beispiel den Blumenbogen ganz oft für Backdrops, für Fotos noch oder so. Mhm. Also man kann halt immer gucken, wo kann ich dem das, was ich sozusagen da für die Trauung habe, auch noch einzusetzen für die anderen Stationen, wie du es genannt hast. Und zum Beispiel bei den Stuhlreihen, meistens werde ich die Sträuße auch immer mit kleinen Vasen einbinden, sodass die während der Trauung auch im Wasser stehen. Das heißt, du kannst danach einfach Vasen abbinden und dann auf die Stehtische zum Beispiel stellen oder auf eine Bar oder, ne? Also man, wie gesagt, ich gucke immer, dass man das irgendwie noch in dem Sinne recyceln kann. Und naja, was die Arbeitszeit betrifft, man kann uns natürlich buchen, dass wir dann vor Ort sind und uns genau um das kümmern, oder man hat halt vielleicht einen netten Trauzeugen, der dann das darum sich kümmert. Mhm. Das ist mal, wie gesagt,
auch.
Das ist
genau wieder die Frage, was man alles an die eigentlichen Gäste delegieren
kann. Genau. Wie viel man denen auch sozusagen in dem Sinn zumuten möchte, an dem Tag Stress zu haben oder nicht. Also, das ist wieder individuell.
Und wie lange ist man dann oder seid ihr normalerweise vor Ort für den Aufbau? Weil also ich kriege das ja nur bedingt mit. Ich bin meistens oder so gut wie immer mit der Braut beschäftigt, wenn der Brautstrauß ankommt oder mit einer der Gäste, aber auf jeden Fall alle in einem Raum. Und meistens hat da der Aufbau auf Tischen oder wo auch immer das dann unten als nächstes nötig ist, auch schon begonnen.
Ja.
Und wann habt ihr normalerweise Feierabend? Vor der Trauung, nach der Trauung?
Das ist auch wieder unterschiedlich, je nach Größe der Hochzeit. Also meistens ist das Dinner ja auch erst um 19 oder 18 Uhr. Das heißt, wenn wir in der Location, und wenn das jetzt nicht eine Location ist, die das hergibt, dass man so ein bisschen abgeschottet ist und das jetzt nicht so ganz offen ist, wo die ganzen Gäste ständig sehen, dass die Leute da rum fuhrwerken und aufbauen und so, ne? Das möchte man ja vielleicht auch manchmal nicht. Dann können wir auch durchaus bis 17, 18 Uhr aufbauen, ne? Also das ist auch wieder unterschiedlich. Trauung passiert meistens Vormittag, dass wir das alles aufbauen und gucken, dass alles passiert, ne? Und dann geht's meistens so in den Dinnersaal und dann bauen wir auf. Aber dadurch, dass wir halt viel auch schon vorbereiten, was die Blumen angeht, ne? Also man kann ja auch so große Gestecke für die Tische haben und so. Das ist natürlich schwierig, das an dem Tag zu machen. Also wir bauen schon alles, wir bereiten das alles vor und bauen dann auf.
Also viel Vorarbeit sozusagen.
Ja, auf jeden Fall viel Vorarbeit.
Behind the scenes, was man vielleicht so als Kunde oder als
Also ich denke mal, der Fotograf, der hat die meiste Hauptarbeit am Tag der Hochzeit und wir sind meistens eigentlich so dem Tag davor sehr damit beschäftigt. Ja. Ne? Und dann meistens den Vormittag noch, um es alles aufzubauen. Und dann gehen wir dann. Leider manchmal.
Leider.
Du bekommst dann halt nicht so mit.
Ne? Ja, ja, das geht mir auch so. Und ja. Dann freut man sich, ja,
wenn man hinterher... Bildern wieder war.
Genau, ja, wenn man genau. Hinterher doch mal ein paar Bilder zu Gesicht bekommt. Das ist immer auch ganz schön. Manchmal gehe ich auch schon, bevor das Kleid irgendwie richtig an ist, wenn sehr viel Zeit ist, zum Beispiel bis zur Trauung noch und ich schon fertig bin oder so. Und das ist dann doch immer schön, wenn man das Gesamtbild dann nochmal sieht. In echt ist natürlich immer am tollsten, aber so oder so freut man sich. Ja, cool.
Jetzt ist es nochmal die Frage über allen anderen Dienstleistern auch. Wann sollte man dich buchen? Wann sollte man anfangen damit? Was ist vielleicht dir persönlich am liebsten?
Die Frage aller Fragen.
Ja, es ist halt immer wieder wichtig, ne?
Also dadurch, dass ich ja verschiedenste Services anbiete, also ne, ich hatte ja gesagt, dass ich auch mal manchmal diese Pakete, die kleinen Pakete habe mit Brautstrauß, Kranz und Anstecknadel und weiteren Accessoires für die Gäste. Das kann man natürlich auch relativ kurzfristig buchen. Also ich hatte jetzt auch schon Buchungen, die eine Woche vorher waren. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil man sich ja eigentlich auch möchte kennenlernen möchte und auf den Stil des anderen irgendwie einschießen möchte. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Also gerne da ein bisschen früher, genau. Also so ganz kurzfristig. Das da habe ich auch teilweise schon abgesagt, weil mir das dann wirklich zu viel war.
Das ist die Schwierigkeit, wenn man halt was ganz Bestimmtes möchte und auch den vollen Leistungsumfang und Service und so weiter möchte, dann ist es halt immer besser, wenn man sich früher meldet, weil das Gleiche habe ich auch. Kurzfristige Anfragen können immer schon noch mal reinpassen, wenn die Person dann aber noch einen Probetermin möchte an genau diesem einen speziellen Tag, weil nur noch der ist frei und sonst kriegt man das nicht mehr unter, kann ich halt nicht garantieren.
Genau.
Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Es gibt auch dann, also die meisten Brautpaare nehmen das schon in Anspruch, diese persönliche Beratung. Also da spreche ich auch eher von meinen Bräuten, ne, weil ich ja, wie gesagt, dieses Paket dann auch mache. Da kommt meistens der Bräutigam gar nicht mit, weil es da ja dann dementsprechend nur die Anstecknadel geht und der Brautstrauß ist ja dann auch manchmal so eine Überraschung. Ne? Die wollen ja dann auch irgendwie, dass der Bräutigam nicht alles weiß.
Gehört ja auch so zum Look. Zum
gehört zum Look. Ne? Genau, das ist dann nochmal so ein gesonderter Posten, finde ich so. Und da kann man mich, wie gesagt, auch ein bisschen kurzfristiger anfragen, aber dann ist natürlich nicht garantiert, dass ich es dann auch mache oder Zeit habe und schaffe. Mir kann man aber auch zum Beispiel Bilder schicken, also ich hätte jetzt gerne die und die Farben und mir ist eigentlich relativ egal, was du machst, ich vertraue dir, so, hatte ich auch schon. Das ist auch schön für mich.
Finde ich dann, immer gefährlich. Ja. Also wenn sie dir wirklich vertrauen, ist super. Aber wenn das nur so...
Nee, bis jetzt habe ich da gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich sage das dann auch ganz klar. Also ne, also natürlich gebe ich denen eine kleine Blumenauswahl oder so. Das würde ich einarbeiten. Ne? Also so ganz blind mache ich das auch nicht.
Genau,
okay. Aber diese Besprechung, diese einstündige Besprechung, wenn dafür keine Zeit ist, dann sage ich auch manchmal, gut, dann, ne, dann schaffe ich es auch ohne. So. Aber wenn man jetzt sozusagen eine wirklich komplett Dekoration von mir buchen möchte, dann würde ich schon empfehlen, irgendwie mindestens ein halbes Jahr vorher irgendwie, also ne, anzuklopfen. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, schon Anfragen für 2020. Das fängt jetzt auch langsam an. Floristik ist immer so ein bisschen am Ende, habe ich das Gefühl. Du hast mich gefragt, so was ich am liebsten
vom
möchte.
Detail
natürlich so früh wie möglich so. Aber manchmal ist man sich, wie gesagt, dem Detail noch nicht so ganz bewusst. Manchmal will man alles alleine machen und merkt dann, oh, ich brauche doch einen Hochzeitsplaner, der schaltet sich dann ein. Also das ist dann auch immer so ein Prozess, so ein langwieriger, ne? Also deswegen so die Detailarbeit, die fängt meistens, glaube ich, erst so ein halbes Jahr vor der Hochzeit an und da springen so die Blumen mit rein. Mhm. Wie gesagt, aber ich habe auch schon Brautpaare, die sich ganz, ganz sicher waren, Jill, wir wollen dich so. Und da haben wir die Besprechung schon gemacht und die Detailplanung kommt dann nochmal im Vorfeld, also dann kurz davor der Hochzeit.
Ja. Das heißt, du arbeitest auch viel mit Hochzeitsplanern zusammen.
Ja. Genau. Ist immer auch wieder eine Freude. Also,
ja, ist immer schön. Es ist
auch schön, Brautpaare zu sehen, die ihre Hochzeit selber machen. Aber man merkt dann auch irgendwann den Stress bei den Paaren. Und ich finde es wirklich auch angenehm am Tag der Hochzeit selber, wenn ich eine große Hochzeit mache.
Voll.
Am Tag der Hochzeit selber ist eine Hochzeitsplanerin Gold wert.
Ansprechpartner zu haben.
Also man möchte selber ja auch das Brautpaar nicht
genau das
nerven.
Genau, das ist der Punkt bei dir, glaube ich, besonders.
Ich frage dann halt immer, wenn es keine Hochzeitsplanerin gibt, dann ist bei mir Voraussetzung eigentlich, dass die mir jemanden zuweisen, der nicht das Brautpaar ist, also Trauzeugin, Mama, Papa, wer auch immer, der mir dann die Nummer gibt und den kann ich anrufen, wenn irgendwas ist. Ich versuche es natürlich immer zu vermeiden, aber da habe ich immer einen Ansprechpartner. Aber wie gesagt, Hochzeiten funktionieren meistens am Tag der Hochzeit selber ganz gut mit Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister. Ist ja auch, ne? Ist ja auch eine Option, wenn man jetzt nicht einen Hochzeitsplaner
hat. Den Unterschied haben wir schon mal besprochen, ne?
Ja.
Ganz am Anfang mal irgendwann. Ja, Anastasia war das, glaube ich.
Genau.
Okay, also es gibt auch bei
Anastasia
dir...
Mit Anastasia arbeite ich auch sehr gerne auch zusammen, ja.
Ja,
das ist ja doch, tolle. Bis, ja. Ja. Also das heißt, du hast auch immer so ein Vorgespräch. Also es ist immer so ein Kennenlernen und ein Abstimmen von Details und so weiter. Das ist schon wichtig bei dir.
Ja,
Cool.
Auf jeden Fall. Find ich gut. Vor allen Dingen auch fahren wir auch zur Location, ne, wenn es dann wirklich die umfangreiche Dekoration ist, dann fahren wir auch vor Ort und gucken uns alles an und besprechen alles. Und so.
Auch so richtig mit Moodboards und so weiter? Und
ja, so mache ich auch teilweise. Ja, ja, klar.
Und das kommt dann natürlich mit der Erfahrung, ne? Wenn man das jahrelang macht, irgendwann hat man jede Location von innen und von außen mal gesehen und dann muss man sich
immer wieder neue kennenlernen. Das ist auch schön.
Ja, voll. Ja, ja.
Das ist auch schön. Genau. Nee, also wir haben ja auch ein großes Repertoire an Sachen, die wir irgendwie zum Verleih anbieten und da findet sich eigentlich immer irgendwie was Schönes. Also ein Konzept.
Jill, was hältst du von roten Rosen?
Also, und Erdbeerkuchen.
Nichts gegen Erdbeerherzen, Mann. Es geht jetzt um rote Rosen, nicht um Erdbeerherzen. Dass du das überhaupt in die gleiche Schublade wirfst, ist schon wieder eine Frechheit.
Die gehen manchmal Hand in Hand.
Nein.
Na gut.
Also, es kommt auf die Kombination an.
Okay.
Also, es war eine ganz lange Zeit, da konnte ich mit roten Rosen überhaupt gar nichts anfangen. Mittlerweile finde ich sie in einer bestimmten Farbe, in so einem tiefen Dunkelrot, sehr, sehr schön. Also sieht das aus wie Samt zum Beispiel. Damit kann ich dann ganz viel anfangen. Es ist natürlich schon eine symbolische Blume, also in dem Sinne, dass sie halt eine sehr romantische Ausstrahlung hat. Ich finde dann immer die Kombination wichtig. Also zum Beispiel würde ich eine rote Rose fast nie mit Schleierkraut kombinieren, weil das ist halt einfach dieses typische, was im Kopf eingebrannt ist, dieser also ein rote Rosen-Perlen-Look, den ich halt nicht, stehe ich nicht hinter.
Ist so ein bisschen altbacken, ne, inzwischen.
Ja.
Mich hätte jetzt interessiert, ob du sagst, die kommt langsam zurück, die Blume. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ist so ein bisschen verbrannt irgendwie vom Look.
Also ich hatte, ich denke, sie kommt schon zurück, aber da sind die Leute sehr vorsichtig. Vor allen Dingen ist Rot auch immer, also ich habe schon sehr viel Bordeaux, lila Töne, also das ist dann mal ja so der Boho-Look. Und dann gibt's halt wiederum den pastelligen Look, also ne, und dann gibt's den ganz bunten. Und dieser bordeauxige Look, da wird jetzt eine Rose meistens bei diesem Boho-Thema nicht so gebraucht. Das ist einfach eine Rose, die hat eine ganz andere Ausstrahlung oder eine Blume, die hat eine ganz andere Ausstrahlung. Deswegen, ich verwende sie nicht oft, aber ich habe meine Freude mittlerweile an ihr, also.
Ich finde auch diese Sträuße ganz toll, die so ganz, ganz tiefe Burgundertöne haben und fast schwarz, schwarze Elemente haben und so. Mhm. Ich persönlich total der Fan von.
Sehr gerne mit.
Ja. Natürlich für eine Frühling- oder Sommerhochzeit muss man dann gucken, dass es sehr gut aufeinander.
Ja, das ist eher so Thema August, September.
Genau, sehr gut aufeinander.
Das fängt es langsam an, auch mit den Gräsern. Es gibt Gräser, also ganz viele Gräser mittlerweile. Na, jetzt kommen die ganzen Gräser, dunkle Gräser. Es gibt richtig schönes schwarzes Gras. Also das ist auch etwas, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite.
Ich finde Gräser auch mega schön in der Blumendeko. Ja.
Pampasgras ist ja jetzt auch ein großes Thema gerade.
Ja.
Was für ein Gras?
Pampasgras, das ist dieses fluffige, flauschige Gras.
Mega cool, wenn das cool kombiniert ist, sieht das aus wie aus dem Bilderbuch.
Das ist auch der Vorteil, das sind zum Beispiel teilweise auch getrocknete Blumen. Das heißt, du kannst dann die Blumendeko dann auch wirklich behalten am Ende oder deinen Gästen mitgeben und die haben dann ganz, ganz lange noch irgendwie Freude daran. Ne? Also das ist auch schön.
Das ist cool. Ja, jetzt haben wir haben es im Vorfeld schon mal kurz besprochen, wo wir gerade beim Thema Rot und Symbolik sind.
Ja.
Wir können ja vielleicht mit so ein paar Vorurteilen gegenüber bestimmten Blumenarten aufräumen. Es gibt's ja so, dass man bestimmte Blumen klassifiziert, die darfst du nur dafür nehmen, die darfst du nur dafür nehmen. Was hältst du davon? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele bringen und dann mal so ein bisschen erklären, dass man das vielleicht nicht machen sollte oder warum nicht oder.
Ja. Also mir fallen jetzt ein paar Beispiele ein, aber ich glaube, so das Prägnanteste ist eigentlich auch irgendwo die Nelke, die ja entweder als Grabsteckblume,
also für Trauerfeier,
Trauerfeier eingesetzt wird. Und ich persönlich finde die Nelke sehr, sehr schön. Erstens die Form, aber auch ihre Haltbarkeit. Also die ist unschlagbar. Da kannst du, die kannst du 2 Wochen irgendwie in die Vase stellen und sie sieht immer noch schön
aus. Vielleicht ist sie eben deswegen auch für diesen Anlass so.
Das
ne?
ist damit wahrscheinlich halt der Fall,
Wird der Grund sein.
Ja. Und genau, also die Nelke, da würde ich auf jeden Fall aufräumen. Ne? Es gibt selten Brautpaare, die sagen, auf gar keinen Fall eine Nelke, weil das ist sozusagen für mich die DDR-Blume zum Beispiel.
Ach, wirklich? Das habe ich noch nie gehört.
Ja. Also es gibt, wobei ich auch wieder eine Braut hatte, die gesagt hat, meine Oma hatte immer in der DDR sozusagen ihre Nelke auf dem Tisch und als Erinnerung an sie, weil sie dann leider schon verstorben war, möchte ich gerne Nelken in meinem Brautstrauß haben. Also auch wiederum eine andere Seite. Ne? Aber ja, Nelken sind so ein bisschen, verschrien. Und ich liebe sie aber. Es gibt sie in ganz vielen Farben. Ja, die sie halten super sehr schön gut. Da würde ich auf jeden Fall gerne mit aufräumen, weil die würde ich gerne öfter sehen. Und sonst, ja, Schleierkraut ist auch, glaube ich, so eine Geschichte. Das ist auch sehr, sehr klassisch. Ich denke, für Floristen oder für Blumenkünstler wie mich ist das Schleierkraut immer so eine Geschichte, weil das wirklich sehr, sehr klassisch wirkt, auch in Kombination mit dem mit den Rosenroten, roten Rosen zum Beispiel. Aber ich mag zum Beispiel Schleierkraut sehr gerne, wenn es monochrom benutzt wird, also nur Schleierkraut zum Beispiel.
Okay. Da kann man also nur grün und weiß hast sozusagen.
Ja, oder nur Schleierkraut.
Oder nur, okay.
Auch finde ich sehr interessant, aber das ist auch eher so für meine Blumeninstallation, dass ich da halt auch so Schleierkrautwolken zum Beispiel mache. Also dieses Schleierkraut ist, glaube ich, eher auch wieder so eine Kombinationsgeschichte, ob du das dann, wie du das kombinierst.
Ja.
Und jetzt muss ich ja überlegen, welche Blume mir noch so einfällt. Habt ihr eine, wo ihr sagt, das ist so ein Vorurteil, dass ihr sagt, die kann man nicht verwenden? Also Lilien sind so ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, Lilien stinken,
Lilien
oder?
Riechen sehr intensiv, stinken würde ich nicht sagen.
Naja. Okay, also ganz objektiv, ich finde Lilien stinken. Wenn die irgendwo im Raum stehen, das ist echt, boah,
ja,
nee.
Also ich kenne das.
Duften sehr intensiv.
Ich habe auch mal Lilien zum, ich glaube, zum Geburtstag oder so geschenkt bekommen und dann habe ich sie in eine Wohnung gestellt und ich musste sie irgendwann rausstellen. Das ging
ja.
Das
du wirst verrückt, nicht. Wenn du reinkommst, der brennt sich so ein, irgendwann, dieser Geruch.
Was ich sage, also Orchideen auf jeden Fall erleben jetzt ein Comeback. Ich finde sie auch wunderschön, mit denen zu arbeiten.
Stimmt, ich finde es auch. Sieht man die nicht häufig, nee. Die sieht man eher so als einzelnes.
Mittlerweile, also Element. Ich habe jetzt auch ein, zwei Brautpaare gehabt, die das verwendet haben.
Ja, cool.
Auch gerade in einer coolen Kombination mit Rosen zum Beispiel oder Pampasgras oder so, ne? Also auch dann in einer weniger exotischen Kombination, sondern eher in eine andere Richtung. Finde ich super spannend. Ich finde es auch gerade eigentlich, also ich glaube, das ist auch sehr interessant, dass es halt Dinge gibt, die Trend werden und dann wieder nicht oder dann verschrien sind und dann wieder nicht, weil du dann wieder die Möglichkeit hast, damit was Neues zu machen.
Absolut, also. Ja.
Ich wollte fragen, was deine Lieblingsblumen sind. So, was sind deine Top 3, die du gerne verwendest?
Schwierige Geschichte. Also ich würde sagen, die Cosmea Black Beauty. Das ist die, oder
die
Schokoblume nennt man sie auch. Sie riecht tatsächlich nach Schokolade.
Oh, das ist natürlich
eine ganz kleine, feine,
nie was Schlechtes.
Dunkelbraune Blume, die ich liebe. Liebe, liebe, liebe. Gibt's aber sehr selten. Was mag ich noch gerne? Protein mag ich sehr gerne. Es gibt so viele, ich kann, glaube ich, gar nicht genau sagen, welche jetzt meine Lieblingsblumen sind.
Wie heißen diese, die aussehen wie eine riesige Kaktusblüte? Wie heißen die nochmal?
Meinst du?
Kaktus.
Nein. Danke, Dennis.
Eine riesengroße Kaktusblüte?
Also ich finde, die sehen so ein bisschen kaktushaft aus, als wäre ein Kaktus zu einer Blume geworden.
Meinst du den Protea?
Ich weiß, ich glaube nicht.
Die Distel.
Nein. So groß. Das ist eine Artischocke.
Nee, genau. Naja, ist auch wurscht. Das
Artischocken sind auch mega in Sträußen. Ja, das ist natürlich stark.
Ja. Okay, ja, also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich auch immer wieder überrascht bin von dem, was die Blumen die Blumen anbauen, die Blumengrower. Also mir fällt immer der englische Name nur ein. Der
Blumenanbauer?
Nee, ich meine.
Blumenzüchter?
Der Blumenzüchter. Ah, okay.
Oh wow.
Fast jedes
völliges Blackout hier gerade. Ist schon spät heute.
Was die Leute, also was die Blumenzüchter sozusagen leisten jedes Jahr, weil es immer wieder neue Formen, neue Farben gibt. Es gibt jedes Jahr bestimmt eine Blume, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
Krass, okay.
Ist das auch so eine richtige Branche,
oder
die sich
dann
da krass weiterentwickelt?
Farbe
war?
Auf einmal existiert. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich jedes Jahr auf neue wieder verliebt in irgendeine Blume. Zum Beispiel momentan ist es wirklich, ich habe rosanes Pampasgras, was nicht gefärbt ist, sondern natürlich gewachsen ist. Und das finde ich super. Deswegen, ich stelle mir ganz oft jemand die Frage, was ist denn eigentlich meine Lieblingsblume? Und ich muss eigentlich immer sagen, das ist jedes Jahr aufs Neue irgendeine andere.
Ja.
Weil ich es nicht so genau sagen kann.
Dich jetzt gefragt, ob es eine Blume gibt, die du nicht magst.
Das wollte ich als nächstes fragen.
Ah, okay.
Aber ich wollte auf einer positiven Note beginnen.
Ja, nee, tatsächlich ist noch die Gerbera etwas
so
schwierig
rein für ästhetisch, oder?
Echt, ja?
Gerbera. Weil? Das war mal meine Lieblingsblume. Weil es die in so vielen Farben gibt.
Ja, weil ich finde.
Aber nicht mehr.
Also ich. Das hört sich jetzt ein bisschen, also ich finde, dass die sehr akkurat ist, finde ich schwierig. Also ne, seinen großen Stempel.
Das ist halt mega symmetrisch, ne?
Mega symmetrisch. Und ich bin ja schon dann eher, was den Blumenstil angeht, mehr ist mehr und ein bisschen wilder so. Boho, in die Boho-Richtung. Und deswegen finde ich die Gerbera etwas schwierig. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass sie auch interessant ist für meine Arbeit, weil sie gerade so verschrien ist.
Ist ein Stilbruch
so
dann wiederum, bisschen, ne? Irgendwie.
Ja, aber also ich hatte auch wirklich schon mal eine Gerbera, eine Chrysantheme ist auch so eine verschriene Blume. Chrysantheme verwendet bei einer Hochzeit, aber eine wirklich wunderschöne, so ein Aprikoton, in den ich mich verliebt hatte, den habe ich verwendet. Dann kam die Hochzeitsplanerin zu mir an und hatte gesagt, ach du verwendest Chrysanthemen. Und das war so ein bisschen, ne, so ein, das ist eine, auch eine verschiedene, also ein bisschen verschriebene Blume. Deswegen ist es ja die Gerbera und die Chrysantheme, würde ich sagen.
Gar nicht. Okay.
Wobei ich bei der Chrysantheme auch ein, also das, die liebe ich auch mittlerweile sehr, weil es da auch Haltbarkeit geht und viele Farben und viel verschiedene Arten. Finde ich auch schön.
Ja, ich habe auch gefragt, mit dem Hinblick darauf, dass häufig ja weiße Kleider getragen werden.
Ja.
Und viele haben so Stempel, die ganz doll abfärben oder wo dieser farbige Staub so abfliegt. Mhm. Und ich hatte das leider schon mal, dass dann eine gelbe Spur auf dem weißen Kleid hinterlassen wurde.
Ach, Schande.
Ja, weil sie wollte aus irgendeinem Grund unbedingt, ich weiß nicht mal, was das für eine Blume war, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, was es da alles gibt, aber die Braut wollte die halt unbedingt haben. Und ihr wurde gesagt, sie muss den Strauß immer weit vom Körper weghalten, aber da denkt, wenn man den ganzen Tag lang diesen Strauß trägt oder
kannst du nicht handeln,
von mir aus auch 3-4 Stunden mal wieder, das denkt man irgendwann nicht mehr dran.
Mhm.
Also, und das war schon schade. Also liest sich dann auf den Bildern von weiter weg, wahrscheinlich mit Photoshop
man
regeln,
aber
will man einfach auch vielleicht.
Die Frage ist, wie man sich selber fühlt, wenn da halt also manchmal ist ja schon erheblich, was da rauskommt.
Und da muss man sich ja extrem drauf konzentrieren, ne? Ob man sich dann noch locker machen kann auf den Fotos und so, ist halt die Frage.
Ja, das sieht dann auch vielleicht ein bisschen steif aus.
Ja,
tatsächlich habe ich auch einmal im Strauß Spargelfarn verwendet und das ist auch dieser ganz feine und der krümelt sehr. Und da wusste ich auch, dass ich das auch nie wieder mache, ne? Also man lernt ja dann
krümelt
auch.
Krümelt der farblich oder?
Nee, also der das ist halt so ein ganz, ganz feiner Farn und der krümelt an sich die, wie Tanne praktisch, die kleinen.
Okay.
Sieht man das, ja.
Ja, und der steckt dann so ein bisschen fest.
Der steckt dann in der Spitze
ist oder so.
Ja. Kleid und so, ja, okay. Also das ist dann auch schwierig und da wusste ich dann auch, mache ich nie wieder. Also das ist,
Okay.
Gibt dann schon so ein paar Auswahlkriterien.
Das sind so Dinge, die man lernt mit der Zeit, ne?
Ja.
Wo man dann einfach so ein bisschen
alles Erfahrungswerte,
muss.
Ja.
Wenn ich jetzt, okay, jetzt haben wir sehr viel geredet über das, was möglich ist.
Ja.
Jetzt kommt die Frage der Fragen. Was kostet mich der Spaß? So über den Daumen. Also es geht natürlich wieder von bis, ist ja klar. Aber du hast ja mehrmals von deinem kleinen Paket gesprochen.
Genau, also das kleine Paket, das ist inklusive der Besprechung, die ja eine Stunde ungefähr dauert und Anstecknadel, bei einem kleinen Strauß 330 Euro.
Also es ist ein Strauß.
Das ist ein Strauß, ein Kranz, Anstecknadel und die Besprechung. Und dann kommen dann aber, kann natürlich sein, dass da so ein paar Extrapunkte kommen, wie goldene Elemente, die dann extra kommen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sehr exotische Blumen haben will, eine Protea oder so, dann kann dann halt ein Aufschlag, ist halt, wie gesagt,
sind
immer individuell,
halt
weil je nach Blumenauswahl,
die halt leider umgelegt werden müssen.
Genau, das ist immer je nach Blumenauswahl natürlich anders. Und mittelgroßer Strauß kostet dann, sag ich, meistens irgendwie 60 Euro Materialkosten nochmal on top. So, also das ist immer so da, wo man sich so bewegt. Und wenn man jetzt eine Komplettdekoration, Floristik, also Tischfloristik und sowas haben möchte, dann fängt mein Service bei 1500 an.
Und komplett bedeutet Strauß, Kopfschmuck, Anstecker.
Und dann halt Tische. Also das kann man ja sich eigentlich auch als Regel merken, je mehr Menschen man einlädt, also je mehr Gäste man hat, desto mehr Tische hat man. Mhm. Und je mehr Tische man hat, desto mehr Blumen braucht man für die Tische. Das heißt, ne, je mehr, desto mehr.
Ergibt Sinn.
Deswegen ist es mit diesen 1500 auch immer so ein bisschen schwierig. Was ist da jetzt drin?
Ja.
Was ist da nicht drin?
Ja, das
so, ne?
Also das muss wieder mal total individuell betrachtet werden. Ne?
Ja.
Es gibt ja bestimmt auch Leute, die finden das total geil, wenn der ganze Tisch voller Blumendeko steht und das so ein richtiger,
cool
so ein Überschwall ist.
Genau.
Habe ich auch schon mal gesehen. Sieht
also,
auch total toll aus.
Ich denke
aber
mal, man kann sich mal so einpendeln auf 100 Euro pro Tisch.
Ja.
Da kann man schon was Schönes draus machen. So. Meine Hochzeiten pendeln sich meistens bei 2000, 2500 irgendwie ein. Da gibt's dann auch irgendwann so eine Schmerzgrenze bei den Paaren, habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber da kann man schon wirklich viel machen und das ist dann so diese 90-100 Euro.
Und da kann man dann auch reden, ne? Also,
ja, also man kann mit
wenn das wirklich euer Maximum ist, dann überlegt doch mal, ob ihr nicht das statt ist und so.
Genau. Ja. Also ich orientiere mich auch immer gerne an dem, also es ist natürlich immer schwierig, wenn man halt gerade keine Hochzeitsplanerin hat, dann sind die Paare kommen, die dann zu mir und haben halt meistens überhaupt gar keine Ahnung. Also die wissen nicht, wo sie sich da befinden. Sie haben keine Ahnung, wie groß so ein Strauß ist, was man dafür bekommt und so. Das ist manchmal sehr schwierig.
Das Thema haben alle, glaube ich, alle Hochzeitsdienstleister in irgendeiner Form.
Also das ist dann für mich, als für meine Arbeit dann auch manchmal schwierig, denen dann auch, wie gesagt, klar zu machen, dass das ja nicht so ist wie im Blumenladen, dass man da hingeht und einfach einen Strauß kauft, sondern da steckt ja auch viel mehr Planung, viel mehr Arbeitszeit drin. Ich gehe speziell nur für das Brautpaar auf den Blumengroßmarkt und kaufe die Blumen. Ne? Die Blumen sind, ne, also das sind auch nicht die günstigsten Blumen, mit denen ich arbeite, sie sind sehr frisch und so. Also das ist immer auch so eine Leistung, sich da, glaube ich, Gehör zu verschaffen in dem Sinne, was das Budget an. Ne? Viele unterschätzen das einfach.
Wir haben mal für ein Fotoshooting selber den Strauß gebunden. Ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, es war sehr spontan. Und da sind wir auch auf den Blumengroßmarkt gegangen und wir sind hinterher aus allen Wolken gefallen, wie viel Geld nur rein an Material, also an Blumen, dieser Strauß gekostet hat. Mhm. Das ist echt krass. Ja. Blumen sind teuer.
Ja, vor allen Dingen kann man sie auch nicht einzeln kaufen wie im Blumenladen. Man
muss du musst immer die Bündel
Pakete kaufen. Ja, so, aber das ist nochmal eine andere Sache. Okay. Genau, also ne, es ist ja nicht wie im Blumenladen, dass man sagt, ich hätte gerne eine von der und eine von der und eine von der, sondern
Stimmt.
Und dann muss man halt auch gucken, wenn man ne, bestimmte Farben möchte oder so, muss ich teilweise auch bestellen. Bestellen bedeutet, dass man, das ist jetzt ein, wieder sehr inside, das gibt ja die Uhr in Holland, ne? Also da wird der Blumenverkauf, die stehen wirklich an so einer Auktionsuhr und wenn man bestellt, dann müssen die zu diesem Preis kaufen. Ne? Und je länger man wartet, desto teurer oder günstiger, ne? Das ist immer so eine Sache, wird das und die müssen halt den richtigen Moment abpassen, wann sie die Blume kaufen und dann hat man halt Pech oder nicht. Und wenn ich was bestelle, wie an der Börse, dann bestelle ich halt eine Blume bei meinem Händler und dann muss der die halt kaufen, weil er weiß, ich brauche die am Donnerstag. Und dann hat er halt die, ne, dann hat, muss er den richtigen Zeitpunkt anpassen. Und dann kann es natürlich sein, dass ich die spezielle Blume sehr teuer einkaufen muss. Und das ist immer so eine Sache. Genau. Aber ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt eigentlich gerade.
Bei Kosten.
Bei
genau
Kosten.
War eigentlich ganz gut, ja.
Genau.
Das bei große Kosten. Paket sozusagen, ja, wenn du also wirklich auch die Location ausstattest.
Genau. Ja. Genau, und da kommen natürlich dann auch nochmal die Rentals und so dazu, ne? Also irgendwie, wenn ihr Kerzenständer von uns haben wollt, wenn ihr den Aufbauservice von uns haben wollt und so, das wäre natürlich dann auch alles nochmal so ein bisschen on top. So, aber wie gesagt, ich orientiere mich auch ganz gerne an dem Budget vom Brautpaar. Also es wäre natürlich schon schön, ist nicht immer der Fall, wenn sich das Brautpaar vorher so ein bisschen Gedanken gemacht hat, was ist unser Budget, was wollen wir gerne ausgeben.
Ist halt super schwer einzuschätzen, wenn man nicht weiß,
weil sie das, wie gesagt, nicht einschätzen
was man dafür
können
bekommt.
Manchmal. Deswegen ist dieser Podcast vielleicht auch gar nicht so, ne?
Es
ist
ja super. Ja, hoffentlich.
Genau, aber ja, also wie gesagt, es geht auch andersrum. Also viel oft treffe ich mich mit dem Brautpaar, wir besprechen erstmal alles grob, deren Wünsche und dann sage ich, okay, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen nach meinem Gustus, wie ich denke und wie viel und so und dann schicke ich denen das Angebot und meistens gibt's aber immer noch irgendwie Anpassungen oder ist uns zu viel, kannst du ein bisschen kürzen oder geht noch was oder ne so, also das ist das Wort individuell, ja.
Ja, klar.
Genau.
Okay, aber gut, dann haben wir ja mal so einen kleinen Überblick.
Ja.
Ist auch ganz gut, mal einfach zu wissen, von bis.
Aber es hängt sozusagen, steht und fällt, glaube ich, auch mit der Anzahl der Personen und wie viele Stationen du möchtest, ob du also freie Trauung, kirchliche Trauung noch dazu und pipapo. Also
klar, ob du im November Pfingstrosen willst.
Genau.
Hast du eine Anekdote, die du immer schon mal erzählen wolltest?
Eine Anekdote?
Oder die du gerne erzählst?
Ja, also was ich sehr, sehr interessant finde, ich habe vorher, glaube ich, auch gar nicht so genau gesagt, wie ich da eigentlich zu gekommen bin. Ich habe eigentlich Modemanagement studiert, also auch was Kreatives und immer irgendwie mit den Händen. Und dann bin ich halt zu den Blumen gekommen durch eine Freundin von mir, die hat Blumenkränze aus Kunstblumen gemacht. Da hat sie mich gefragt, Jill, du bist immer so schön kreativ, komm mal mit, wir machen mal mit, wir brauchen dich. Und dann haben wir das gemacht, wir standen immer auf dem Mauerpark in Berlin und haben die verkauft.
Echt?
Ja.
Ach,
und dann kam irgendwann mal eine Braut zu uns und meinte, die sind so schön, die Blumenkränze, wir würden ganz gerne, und ich würde ganz gerne einen tragen. Zu meiner Hochzeit könnt ihr mir einen individuell machen. Und dann bin ich, ja klar, machen wir. Und so hat sich das irgendwie dann halt aus zu Kopflegenden entwickelt, was ganz schön war. Und erst
cool, ich liebe solche Geschichten, ja, die auch so einen kleinen Hobby-Ding.
Genau, wir waren auf dem ersten Love-Circus-Bash, waren ja. wir.
Das Hochzeitsmesse in Berlin, für die Nicht-Berliner.
Hochzeitsmesse in Berlin. Letztendlich hat sich das sozusagen so entwickelt, weil ich dann wirklich meine Passion gefunden habe, dass sich das in dem Sinne getrennt hat, dass die meinten, Jill, mach mal, du bist, das ist uns jetzt zu professionell, ich wollte eine Website, Visitenkarten, alles irgendwie drum und dran machen, weil ich wusste, das ist jetzt genau mein Ding. Und dann meinten sie, das ist uns jetzt ein bisschen zu viel, wir wollten das hobbymäßig machen, jetzt mach mal. Und dann hat sich daraus halt auch das mit den frischen Blumen entwickelt und so. Und am Ende, oder nicht am Ende, aber jetzt so zwischen durch, ich glaube vor 3 Jahren oder so, hat mir meine Mutter erzählt, dass meine Uroma auch schon mit Blumen gearbeitet hat. Und das finde ich halt richtig schön.
So, weil
das,
du hast also Blumen in der DNA sozusagen.
In der DNA Blumen. Und meine Oma in Texas, die wohnt mittlerweile in Amerika, die hat immer Candy-Sträuße gemacht, also sozusagen Sträuße aus Süßigkeiten, also aha, irgendwie alles so ein bisschen verwandt. Das ist meine Anekdote.
Genau. Schöne Anekdote.
Ja, mega schön.
Cool. Ja. Blumensträuße aus, also Candy. Also
ich glaube, ich habe keine Uroma, die geschminkt hat. Nicht, dass ich wüsste. Falsche Zeit.
Nee. Ja, cool. Ich finde, die Anekdote war ein mega guter Abschluss. Jill, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Gerne.
Ich glaube, du hast uns einen super coolen Querschnitt über das ganze Thema gegeben und einen guten Anreiz für alle Hörer und Hörerinnen, da sich mal ein bisschen besser mit auseinanderzusetzen. Ja. Ihr wisst vielleicht jetzt ein bisschen besser Bescheid, was alles geht, was ihr so ein bisschen einpreisen müsst für die ganze Sache. Wenn ihr weitere Informationen wollt, könnt ihr entweder direkt bei Jill nachfragen unter kopflegenden.de oder Instagram kopflegenden oder natürlich wie immer bei uns unter bestdayever_hochzeitspodcast auf Instagram. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind super happy darüber und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Vielen Dank.
Bis dann. Bye.
Ciao. Tschüss.